Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen herzlichen guten Morgen wünsche ich. Heute ist Amira Mohamed Ali zu Gast, die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag. Ich grüße Sie, schönen guten Morgen,
dass
Sie Zeit haben.
Guten Morgen.
Hallo. Sie sind seit vergangenen November an der Seite von Dietmar Bartsch, die Nachfolgerin von Sarah Wagenknecht. Die Zeitungen haben damals alle miteinander gefragt, Amira wer? Großes Fragezeichen, waren sich einig, gerade weil sie unbekannt wären, würden sie gewählt oder waren sie gewählt worden? Unauffällig, neutral, unbeschriebenes Blatt. Wie fanden Sie diese Zuschreibungen damals?
Naja, also dass ich zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht besonders bekannt war, das war ja einfach zutreffend. Ich fand es offen gesagt an einigen Stellen etwas unangemessen, dass es sehr, sehr darauf fokussiert hat, dass ich ja irgendwie so neu bin. Und das fand ich dann teilweise ein bisschen überspitzt, aber dass ich unbekannt war, das stimmt ja.
So als Kompliment ist neutral oder unbeschriebenes Blatt ja nicht unbedingt gemeint. Haben sich Zuschreibungen verändert?
Also eine Zuschreibung, das weiß ich gar nicht, ob sich das verändert hat. Also ich ein Stück weit wahrscheinlich schon. Inzwischen ist ja ein bisschen Zeit vergangen und ich habe ja auch entsprechend in der Öffentlichkeit den einen oder anderen Auftritt gehabt. Aber also ich glaube, das hat sich inzwischen schon verändert.
Fraktionsvorsitzende gelten ja immer so als Zuchtmeister der Parteien. Ob das jetzt mit dem Bild meines Gastes übereinstimmt, weiß ich nicht. Seit 10 Monaten sind Sie Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag. Zuchtmeister? Mussten Sie den schon mal raushängen lassen?
Also das finde ich jetzt etwas zu hart, aber natürlich ist es so, dass man als Vorsitzender hat man eine gewisse Verantwortung und man muss natürlich auch, für die Einhaltung gewisser Regeln einstehen. Das ist schon so, ja.
Für die Einhaltung gewisser Regeln oder muss man nicht dafür stehen, vor allem, dass mit einer Stimme gesprochen wird?
Ja, das ist absolut richtig. Also das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, der mir persönlich auch wichtig ist, dass wir als Fraktion an einem Strang ziehen und alle gemeinsam in eine Richtung zumindest laufen.
Wie macht man das in einer Partei wie der Linken, die ja nun wirklich eigentlich dafür steht, dass sie von bis alles vereint?
Naja, also ich muss sagen, es ist teilweise ist es in der Wahrnehmung vielleicht etwas stärker so, dass wir da große Zerstrittenheiten haben, als es in Wirklichkeit thematisch der Fall ist. Ich habe es auch vorher schon in der Fraktion, also in der parlamentarischen Arbeit, nur sehr selten erlebt, dass wir bei parlamentarischen Anträgen oder bei der Frage, wie wir jetzt abstimmen in der einen oder anderen Thematik, dass wir da Konflikte hatten. Also da sind wir uns in aller Regel sehr einig. In der Tat, es gibt einige Bereiche, wo es unterschiedliche Auffassungen gibt in unserer Partei. Das ist halt, macht uns auch aus. Da sind wir, das sagt man ja immer so, meinungspluralistisch. Das ist ein Teil unserer Identität. Aber es ist vor allem wichtig, also das ist mir auch wichtig, dass ich als Vorsitzende sehr darauf achte, dass alle gleichermaßen zu Wort kommen, gleich behandelt werden. Das sind so Dinge, die man als Vorsitzende tun muss.
Wie machen Sie das denn?
Also ganz, ganz konkret, also das sind, wenn wir Sitzungen haben, dass ich sehr darauf achte, dass alle gleiche Redezeiten haben, dass dann keine Vorverurteilung stattfinden, dass alle in Ruhe aussprechen können, dass alle Anträge, die gestellt werden, gleich behandelt werden. Das sind so Sachen, die wichtig sind.
Da muss man auch manchmal ganz schön Geduld haben, oder? Wenn eine Sache zum 119. Mal irgendwie vorgetragen wird und wir das vorgestern schon besprochen haben. Also ich spinne jetzt. Ich kenne vielleicht bestimmte Dinge auch aus Sitzungen.
Ja, das ist Teil des Jobs. Also das muss man dann auch aushalten können.
Aber was ging Ihnen beispielsweise durch den Kopf, als vor ein paar Tagen der Abgeordnete Klaus Ernst über den Giftanschlag auf Nawalny sich verbreitet hat, als Sie den so mit seinen Spekulationen gehört haben?
Was dachten Sie da? Ja, also es ist, auch Klaus Ernst hat natürlich ein Recht auf seine eigene Meinung und er spricht da in dem Fall für sich als Abgeordneter.
Wird aber meistens so nicht wahrgenommen, ne? dass man für sich spricht.
Richtig. Das ist in der Tat der Fall. Also es ist, an der Stelle muss ich aber auch sagen, also wenn Abgeordnete sind ihrem eigenen Gewissen verpflichtet und wenn jemand seine Meinung als seine eigene Meinung entsprechend auch verkündet, dann ist das auch zu akzeptieren und das ist in Deutschland ja auch gut, dass wir diese Meinungsfreiheit haben. Wenn jetzt jemand natürlich, ohne es abgestimmt zu haben, mit der Fraktion als die Dinge als Fraktionsmeinung nach außen gibt, damit bin ich dann nicht einverstanden.
Also mit Vielstimmigkeit schon, aber das soll dann nicht heißen, ich spreche für die Fraktion. Also so, das ist so eine rote Linie.
Richtig, also wenn man natürlich erkennbar, also noch weiß, dass man die Fraktionsmeinung wiedergibt, dann kann man das entsprechend auch sagen. Ansonsten Dinge, die noch nicht abgestimmt sind, kann man als eigene Meinung natürlich auch sagen. Was an einer Stelle gefällt es mir dann immer nicht, wenn es gegeneinander geht. Also wenn sozusagen der eine aus der Fraktion gegen den anderen meint, Öffentlichkeitsarbeit machen zu müssen, das ist immer der falsche Weg.
Was macht man denn dann? Ich meine, passieren tut's ja. Das ist ja genau das, in welche Situation Sie reingekommen sind, quasi in die Linke, also als Fraktionsvorsitzende.
Genau, also ich habe, das stimmt, das war eine Zeit lang sehr viel. Es ist immer noch zum Teil so, ich habe den Eindruck, es ist ein Stück weniger geworden und ich spreche es offen an. Also wir sprechen in Fraktionssitzungen darüber und das ist halt der Raum, in dem man Dinge austragen sollte, dass wir einfach miteinander sprechen. Aber wenn man sich mit den Medien unterhält, dann sollte man meiner Ansicht nach das ist nicht unbedingt so nach vorne stellen, dass man da intern einen Konflikt hat.
Ist ja überhaupt immer interessant. Ne? Ich meine, ich bin ja nun von den Medien und möchte natürlich eigentlich auch alles wissen, was in den berühmten Hinterzimmern läuft. Aber irgendwo muss natürlich auch ungeschützt mal gesprochen werden können.
Genau, also ich würde das auch nicht als Hinterzimmer begreifen, wenn wir auf einer Fraktionssitzung einfach mal offen miteinander reden und jeder einfach mal, ohne dass man darüber nachdenkt, ob das jetzt geschliffenes Wort ist und jetzt so in der Zeitung stehen könnte, einfach mal sagt, wie man Dinge sieht. Das sind so Räume, die sind einfach notwendig für Diskurs und dass man eben gemeinsam auch eine Meinung finden kann.
Wie hält man die geschützt? Also weil wenn jemand was will, dann kann er ja jederzeit eigentlich nach außen treten.
Also ich spreche es in den Fraktionssitzungen tatsächlich offen an und ich meine, wir hatten das früher viel stärker, dass wirklich aus Sitzungen heraus getwittert wurde. Das findet manchmal immer noch statt, aber es ist wesentlich, wesentlich seltener. Und ich habe den Eindruck, dass es bei den Genossinnen und Genossen in der Fraktion auch eigentlich gut ankommt, dass wir mehr versuchen, da so einen geschützten Ausspracheraum zu haben.
Zuhören, versöhnen. Würden Sie sagen, versöhnen ist auch ein Teil Ihres Jobs?
Das ist auf jeden Fall meine Aufgabe. Es ist ja die Aufgabe der Führung, die Fraktion als Ganzes zu führen und eben darauf hinzuwirken, dass man gut zusammenarbeitet.
Jetzt sind Sie aber nicht irgendwie so eine, also man könnte dann denken, wenn jetzt jemand also nur dazu da ist, um Gräben zuzuschütten, um zuzuhören, Sie sind über eine Kampfkandidatur zu dem Job gekommen. Also das heißt, harte Bandagen sind Ihnen jetzt auch nicht fremd.
Nee, ich meine, das ist, wenn man im Politikgeschäft ist, dann sollte einem das auch, glaube ich, nicht so ganz fremd sein. Das gehört ja ein Stück dazu und man muss ja auch für die Überzeugung, die man selber hat, streiten und dafür einstehen. Aber das sind, finde ich, zwei Dinge. Also man muss auf der einen Seite auch klar eine Meinung haben und ich habe in vielen Fragen, natürlich habe ich da meine eigene Position, aber das hat eben nichts damit zu tun, dass ich in meiner Rolle als Vorsitzende natürlich auch die anderen anhöre und mich vielleicht auch mal überzeugen lassen kann von einer anderen Sichtweise. Aber man muss schon für das, was man selber für richtig hält, brennen und dafür auch streiten können.
Wollten Sie Fraktionsvorsitzende werden oder seit wann wollten Sie das?
Also na klar wollte ich das, sonst
also damals hätte ich natürlich ja nicht kandidiert.
Es ist also das.
So.
Ich kann mich jetzt nicht an einen konkreten Moment oder so einen Aha-Impuls erinnern, als dass dieser Gedanke dann plötzlich da war.
Weil er ja sehr früh kam, ne? Also wenn man gerade erst seit 5 Jahren in der Partei ist, jetzt gerechnet.
Ja, das stimmt. Also mir war das damals wichtig, der Fraktion ein Angebot zu machen, dass man vielleicht tatsächlich versuchen möchte, aus dieser vorherigen auch teilweise eben doch großen Zerstrittenheit, dass man da vielleicht ein Stück von wegkommt. Also das Angebot wollte ich gerne der Fraktion machen und ja.
Ein Punkt der Zerstrittenheit, wir hatten es eben jetzt so ein ganz bisschen mit Nawalny eben schon mal angedeutet, Russland ist ja immer irgendwie und jetzt gerade Nawalny, Russland, Nord Stream 2. Was sagt die Fraktionsvorsitzende, wie soll Deutschland handeln?
Also meiner Ansicht nach muss ganz dringend das aufgeklärt werden. Das sagen auch die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung. Wir hatten dazu ja letzte Woche im Bundestag auch eine Debatte. Es muss Aufklärung her und Russland muss auch verpflichtet werden, da entsprechend mitzuarbeiten. Das geht einfach nicht anders. Und was Nord Stream 2 angeht, diese Verbindung herzustellen zwischen diesem furchtbaren Giftanschlag und Nord Stream 2, das sehe ich so nicht. Also das ist ja auch so.
Naja, also als Druckmittel einfach. Ne? Mehr Druck ist ja eigentlich nicht aufzubauen.
Ja, wobei man muss ja zuerst sehen, wer ist verantwortlich, und dann muss man die Konsequenzen ziehen. Es war hier schon auffällig, dass sozusagen sofort nach Konsequenzen gerufen worden ist, und gerade was Nord Stream 2 angeht, was ja ein Projekt, das ja von einigen Seiten schon bereits vorher hart in der Kritik stand. Aber man muss da einfach ganz klar sehen, es wäre volkswirtschaftlich wirklich Wahnsinn, das Projekt jetzt zu stoppen. Die Pipeline ist beinahe fertig. Es ist eine 12 Milliarden schwere Investition, die wir einfach in Sand gesetzt, wenn Nord Stream 2 nicht kommt. Und dazu kommt eben, dass die große Gefahr besteht, dass wir dann, wenn Nord Stream 2 nicht kommt, dass wir dann abhängig sind vom Fracking-Gas aus den USA. Und das kann meiner Ansicht nach wirklich keiner wollen, außer die US-Fracking-Industrie, die wollen das.
Die Fraktionsvorsitzende der Linken gehört im Deutschen Bundestag zu einer großen Gruppe, und zwar zu der Gruppe der Juristen. Mhm. Da sind Sie, glaube ich, in der absoluten Mehrheit, oder?
Das weiß ich nicht. In meiner Fraktion bin ich da eine große Minderheit, aber insgesamt im Bundestag sind wir viele Juristen.
Was überwiegt bei den Linken?
An Berufen?
Ja.
Oh, das
habe ich eine Minderheit.
Nee, ich weiß es tatsächlich nur bei den Juristen, dass wir in der Fraktion 4 Juristen sind, 3 Volljuristen. Ansonsten habe ich jetzt keine Übersicht.
Sie waren Rechtsanwältin für ein Unternehmen. Ja. Waren Sie tätig? Mhm. Was haben Sie gemacht?
Ich bin ich war 10 Jahre insgesamt in dem Unternehmen, bevor ich im Bundestag war. Ich war 4 Jahre in der Rechtsabteilung, war da Syndikusanwältin und danach war ich Vertragsmanagerin im Einkauf.
Ist das spannend?
Ja, das war eine schöne Tätigkeit, habe ich gern gemacht.
Wollten Sie das machen, als Sie angefangen haben, Jura zu studieren?
Na, ursprünglich nicht. Also ich hatte tatsächlich mal den Wunsch, also das kam besonders im Referendariat, dass ich eigentlich gerne Staatsdienst wollte. Ich wollte gerne Richterin werden. Mhm. Das hat dann aber nicht geklappt, und ich hab dann eben die Anstellung bei der Firma bekommen. Und das war dann aber sehr schön. Also das habe ich gern gemacht.
Ihr Vater hat auch Jura studiert. War das so ein Anreiz für Sie, oder war das deswegen so quasi in seine Fußstapfen? Oder?
Ja, also mein Vater hat in Ägypten Jura studiert, hat aber in Deutschland, also als er herkam, nie als Jurist arbeiten können, weil er ja die Abschlüsse nicht anerkannt wurden. Hier in Deutschland hätte er nochmal neu komplett studieren müssen. Aber ja, natürlich, der hat mich damals auch motiviert, Jura zu studieren.
Und fand es gut, dass Sie Jura studiert haben. Wir haben vorhin festgestellt, Sie sind in der Mehrheit des Bundestages zumindest bei den Juristen. Sie haben selbst von sich mal gesagt, Sie sind aber eine doppelte Minderheit.
Das habe ich gesagt, doppelte Minderheit?
Doppelte Minderheit. Ja, das wollte ich Sie fragen, inwiefern. Ich nehme an, dass Sie doppelte Minderheit wegen ausländischer Wurzeln bzw. Migrationshintergrund des Vaters?
Offen gesagt, das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das kann ich mich nicht, also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich das gesagt habe. Es wird bestimmt stimmen, aber ich kann es mir gerade selber auch nicht erklären. Möglicherweise, ja, also das, oder vielleicht hat das jemand über mich gesagt, doppelte Minderheit vielleicht, weil, Frau, klar, also wir haben immer weniger Frauen im Bundestag als Männer, vielleicht wegen des Migrationshintergrundes, kommt schon hin.
Und Sie kommen aus einer Familie, vielleicht auch anders als viele, die im Bundestag versammelt sind, die jetzt nicht unbedingt viel Geld hatten. In Ihrer Familie war...
Ja, das stimmt, ja. Das war früher eher knapp. Also es ist glücklicherweise, das ist nicht so, dass da jetzt bei uns zu Hause übergroße Armut herrschte. Also ich habe nie Sorge gehabt, ob wir genug zu essen auf dem Tisch haben. Also solche Dinge nicht. Wobei man auch sagen muss, damals waren die sozialen Sicherungssysteme auch noch andere als heute. Das ist deutlich spürbar. Heute hat sich das verändert. Auch eine Sache, weswegen ich ja, gegen die ich mich politisch einsetze. Aber ja, das stimmt. Bei uns war das nicht so reichhaltig.
Spielte da die, Sie haben es eben erwähnt, dass Ihr Vater seinen Beruf nicht ausüben konnte, dass er da als Jurist keinen Fuß an die Erde bekam hier in Deutschland. Spielte das eine Rolle in der Situation?
Ja, natürlich. Also das spielte natürlich eine große Rolle, klar. Wenn das anders gewesen wäre, dann hätte er andere berufliche Möglichkeiten gehabt, sicher.
War das Thema bei Ihnen in der Familie? Also diese Art, dass sich durchkämpfen müssen, sonst empfindet man ja sicherlich auch als ungerecht.
Also Was bei uns viel Thema war, und das war auch meinem Vater ganz besonders wichtig, war, dass wir Kinder, in dem Fall wir Töchter alle, dass wir unbedingt Abitur machen und Ausbildung und auf eigenen Beinen stehen, einen Beruf erlernen, der uns finanzielle Unabhängigkeit zumindest möglichst einfach macht. Also das war ein ganz wichtiges Thema.
Sie sind 1980 in Hamburg geboren. Mhm. Spielte Ägypten irgendeine Rolle?
Also ich habe Ägypten tatsächlich in meinem Leben nur einmal besucht, aber es war natürlich schon, weil mein Vater ja aus Ägypten kam, immer irgendwie in gewisser Weise präsent, na klar.
Sprechen Sie Arabisch?
Leider nein. Also ein ganz bisschen. Ich habe es als Kind habe ich das nicht gelernt. Ich bin nicht zweisprachig aufgewachsen, habe dann als Erwachsene nach dem ersten Staatsexamen habe ich dann mal eine Weile Arabisch gelernt, damals an der Uni auch. Dann habe ich dann aber das Referendariatsplatz in Oldenburg bekommen und habe dann das gemacht und das andere nicht weiterverfolgt. Und inzwischen ist davon leider auch wieder viel verloren gegangen. Ich wünsche mir sehr, dass ich irgendwann die Zeit habe, das nochmal wieder aufzugreifen.
Haben Sie als Kind wahrgenommen, dass Sie irgendwie, also war das normal in Ihrem Umfeld, dass Eltern vielleicht von woanders herkamen? Oder war das?
Nein, also das war tatsächlich nicht so normal, also auch in, sag mal, in der Wohngegend, in der wir gewohnt haben, war das eher selten und auch in der Schule, auf der ich war, war das sehr selten. Also das so Kinder mit Migrationshintergrund, das war eine große Ausnahme, ja.
Fühlten Sie sich irgendwie als Minderheit da?
Naja, das ist, also oder haben Sie ja, also in gewisser Weise schon. Also es ist natürlich, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da überbordend benachteiligt mich gefühlt habe, das nicht. Aber es ist natürlich schon etwas, was immer auffällt. Also man ist dann immer ein bisschen anders. Und vor allem, was sehr stark der Fall ist, ich glaube, das geht wirklich allen Kindern so, die ich sag mal, in eine Minderheit in der Mehrheitsgesellschaft sind, dass man immer als wie ein Botschafter behandelt wird für die eigene Religion. Und das ist natürlich teilweise, ich meine mal, für Kinder ist das eine Herausforderung. Für mich als Erwachsene jetzt nicht mehr so, aber wenn man halt Kind ist und sich dann in der Zeit sozusagen für alles, was in der arabischen und islamischen Welt geschieht, immer Rede und Antwort stehen muss, das ist nicht immer einfach, muss man so zu sagen.
Das passiert da aber, ja,
tatsächlich? Ja, klar, das passiert da. Das passiert da teilweise auch von Lehrerseite, dass man da immer herhalten muss als Erklärerin.
Das kann ja, also Neugierde ist, wenn das eine Offenheit ist, aber Sie haben jetzt eben, also herhalten, das wirkt ja eher so, als ob Sie etwas verteidigen müssen, so nach dem heiliger Krieg,
genau. Ich meine, das ist ja leider, und jetzt in letzter Zeit hat sich das ja noch stärker verändert. Es ist ja leider so, dass der Islam als Religion leider vielen Menschen irgendwie auch ein Stück Angst macht und Heiliger Krieg, das war damals auch in den 90er Jahren ja ein großes Thema, dass man da häufig dann in so eine Rechtfertigungssituation kommt. Und wie gesagt, heute als Erwachsene ist das ja für mich jetzt nicht mehr herausfordernd, aber na gut, herausfordernd vielleicht schon, aber nicht Schlimmes. Aber als Kind ist das natürlich nochmal besonders was anderes. Ich sag mal, gegenüber dem Islam bestehen klar, auch nachvollziehbar, häufig Wissenslücken. Und es ist schon so, dass man auch gerade als Frau oft damit konfrontiert wird, dass das heißt, ja, warum denn, wie kann man denn als Frau Muslima sein? Und wenn man dann halt versucht, das zu erläutern, was der Glaube für einen selber bedeutet, ist es schon so, dass teilweise ist dann auch Verständnis da und teilweise.
Was bedeutet der Glaube denn für Sie?
Für mich? Naja, es ist mein Glaube ist mir wichtig, ist ein Teil meiner Identität. Aber es ist für mich auch klar, das ist meine Privatangelegenheit. Also ich finde, Religion ist was Privates und es ist etwas, was bis mir persönlich Halt gibt und Orientierung auch ist, aber es ist halt meine Privatangelegenheit.
Das heißt jetzt auch hier, Sie möchten eigentlich nicht weiter drüber reden?
Nein, also das meine ich jetzt nicht. Wenn Sie mich noch was fragen wollen, können Sie das gerne. Aber ich finde halt, also ich bin ja, es ist ja häufig so gewesen, auch gerade am Anfang, dass das immer ganz oft erwähnt worden ist. Ich bin die erste Muslima an der Spitze einer Bundestagsfraktion. Ist mir einmal sehr aufgefallen, wie ungewöhnlich das ist, also dass es so viel erwähnt werden muss.
Dass man den Strohhalm sofort greift.
Genau, das ist richtig. Dass man diesen Strohhalm sofort greift. Und ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, dass das auch eine Art ist, einen zu reduzieren. Weil ich bin ja nicht als Muslima im Bundestag, sondern ich bin ja als Politikerin im Bundestag. Ja.
Amira Mohamed Ali zu Gast. Sie ist eine der Abgeordneten, die Hass und Drohmails bekommen haben, unterschrieben von NSU 2.0. Wir haben eben gerade über ihre ägyptischen Vorfahren gesprochen. Haben Sie in dem Moment, als Sie solche Mails bekommen haben, das auch sofort miteinander verkoppelt?
Also es ist, diese Drohmails haben ja viele Abgeordnete bekommen, also sowohl Abgeordnete im Migrationshintergrund als auch welche, die den nicht haben. Aber naja, also klar, also ein Stück weit schon, muss ich ehrlich sagen, das war schon mein erstes Gefühl dazu, dass das was natürlich ist das was Rassistisches. offensichtlich, und das richtet sich ja gegen Menschen, die entweder selber einen Migrationshintergrund haben oder sich gegen Rassismus einsetzen. Teilweise ist es ja auch beides. Also, dass Menschen einen Migrationshintergrund haben und gegen Rassismus kämpfen. Ja, also das ist auffällig. Hm.
Was hat das mit Ihnen gemacht, solche Mails zu bekommen?
Das ist, ganz ehrlich, das ist natürlich sehr unangenehm. Also das,
hat Ihnen das Angst gemacht?
Ein bisschen. Also es ist nicht so, dass ich plötzlich das Gefühl hatte, ich muss jetzt ernsthaft ganz konkret Angst um mein Leben haben. Das jetzt nicht, weil so wie diese E-Mails waren, musste man das erstmal nicht haben, denke ich, weil das war jetzt nicht so, dass da persönliche Daten von mir drin standen, dass man den Eindruck hatte, da sind Leute, die wissen jetzt Dinge über mich, die man nicht, also außerhalb dessen liegen, was man einfach so bekommen kann, einfach zugänglich ist. Insofern dahingehend nicht. Aber es ist natürlich trotzdem unangenehm. Es ist einfach, ja, aber es gehört leider ein Stück zum Geschäft. Also das ist ja häufig so. Also viele, viele Politiker bekommen diese Art von E-Mails.
Sie schließen sich ja dann oft zusammen. Also gerade diese, das war jetzt nochmal so eine Welle, die nochmal tatsächlich sehr, wo man sehr an die Öffentlichkeit gegangen ist. Aber vieles läuft ja auch im Hintergrund. Ist das so Ihre Art eigentlich, damit nach außen zu gehen, sich dadurch Sicherheit vielleicht zu verschaffen? Oder haben Sie das eher für sich verarbeitet, solche?
Sie meinen, dass ich das rausgegeben habe, dass das stattgefunden hat? Also das habe ich tatsächlich deswegen gemacht, weil ich fand, das war einfach auch eine wichtige Information. Also wir haben alle, ich bin ja nicht die Einzige, auch aus meiner Fraktion nicht die Einzige, die diese Bedrohung bekommen hat, und einfach, dass das auch in der Öffentlichkeit bekannt wird, welches Ausmaß diese mit NSU 2.0 unterschriebenen Drohmails haben, dass das entsprechend auch der Öffentlichkeit bekannt ist. Aber ansonsten, es ist immer eine Abwägung. Auf der einen Seite, finde ich, ist es wichtig, das auch zu sagen, dass das die Öffentlichkeit auch bekommt, dass das bekannt ist, dass es diese Art von Bedrohung gibt. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass man denjenigen, die das macht, auch keine Bühne geben möchte, weil das eventuell ja auch Anreize schafft, sowas weiterzumachen, denn es geht ja offensichtlich auch um Aufmerksamkeit.
Ja. Wenn wir mal das Thema Rassismus aufgreifen, was Sie ja eben auch genannt haben, haben Sie Diskriminierung erlebt in Ihrem Leben?
Also ich habe, natürlich, teilweise schon. Es ist so, ich habe ja da einen Vorteil gegenüber denjenigen, den man ihren Migrationshintergrund ansehen kann. Man sieht es mir ja nicht an, man hört es mir ja auch nicht an. Ich glaube, dass deswegen eine ganze Menge an mir vorbeigeht, was andere Menschen, denen man das ansieht oder anhört, im Alltag erleben müssen. Das erlebe ich eigentlich praktisch gar nicht. Aber schon, also es ist, dass ich den Eindruck habe, dass es mir schwerer fällt, eine Wohnung zu finden, oder auch seinerzeit, als ich damals nach den Examen, als ich damals die Arbeit gesucht habe, als Juristin arbeiten wollte, habe ich schon den Eindruck gehabt, dass ich mehr Bewerbungen schreiben muss als andere. Es gibt ja tatsächlich auch sogar Statistiken darüber, die das belegen, dass das so ist, dass Menschen mit einem ausländisch klingenden Namen, dass die größere Schwierigkeiten haben, eingeladen zu werden zu Bewerbungsgesprächen, und das habe ich so auch erlebt. Ja.
War das für Sie jemals eine Idee, Sie sind verheiratet, Ihren Namen zu wechseln?
Eine Idee natürlich, also klar. Also
das auch ist aus das, dem Grund, also um einfach unauffälliger zu sein?
Offen gesagt ja, nicht klar, das war auch eine Überlegung, aber ich sag mal, mein Familienname, meine Identität sind mir wichtig, und deswegen habe ich mich damals dafür entschieden, meinen Namen zu behalten.
Wir diskutieren ja jetzt im Zuge der ganzen Black Lives Matter Bewegung sehr heftig, auch in Deutschland, über strukturellen Rassismus. Sehen Sie den?
Ja, also den sehe ich schon. Es ist, weil dafür einfach zu viele Dinge zu oft passieren. Und es gibt meiner Ansicht nach diesen strukturellen Rassismus teilweise eben in Behörden und gerade auch in Ordnungsbehörden. Und es ist für mich wirklich unverständlich, warum das nicht endlich mal aufgearbeitet wird. Denn es wäre ja der einzige Weg, damit umzugehen, wenn man erstmal sich den Status quo anguckt.
Und wer müsste damit anfangen, das aufzuarbeiten?
Na, es ist, wer anfangen. Es gibt ja das Begehr jetzt gerade ganz konkret in den Ordnungsbehörden, bei der Polizei, das entsprechend mal aufzuarbeiten, entsprechend Studien durchzuführen, aber das wird ja aktuell noch blockiert. Also jeder, der sowas fordert, da heißt es dann gleich, ah, man darf hier aber nicht die Polizei unter Generalverdacht stellen. Das ist ja vollkommen richtig, das darf man ja wirklich nicht. Und es ist absolut falsch, wenn man jetzt sagt, in der Polizei, das sind alles nur Rechte, das ist erkennbar nicht der Fall, absolut nicht. Nur diese Art von Vorbehalten kann man ja nur dann begegnen, wenn man es mal aufklärt und mal guckt, wie es wirklich ist. Und das da ein Problem da ist. Also das kann man ja nun nicht ernsthaft bestreiten.
Wenn man jetzt das, was wir vorhin ganz kurz angetippt haben, man nimmt diesen Moment, dass eben Menschen mit Migrationshintergrund in der Politik immer für diese Themen eigentlich herhalten müssen. Dann fällt auf, Sie haben zu Ihrem Thema eigentlich die Migrationspolitik nie gemacht. Sie haben auch Rassismus nie zu Ihrem großen, jetzt also alleinigen Thema gemacht, sondern Tierwohl, Tierschutz und Verbraucherschutz. Mhm. Also war das ein Kampf? Sind Sie oft in die Ecke gedrängt worden und mussten sich da erstmal draus befreien?
Also in meiner Fraktion war das tatsächlich kein Kampf. Ich finde es auf der einen Seite, ich finde es ja gut, dass Menschen mit Migrationshintergrund diese Themen bearbeiten. Das macht ja Sinn, dass Leute, die selber diese Erfahrung haben, sich mit diesen Themen beschäftigen. Das finde ich total sinnvoll. In meiner Fraktion war das tatsächlich kein Kampf. Also da, ich habe mir immer gewünscht, den Verbraucherschutz zu machen. Der Tierschutz kam so ein bisschen dazu, ist mir aber auch ein Herzensthema. Insofern passte das gut. Ich habe mir das immer gewünscht und ich habe das damals dann gesagt, dass ich das gern machen wollte und das war nie ein Problem. Also den Eindruck habe ich bei mir bei der Linken nicht gehabt, dass ich da in die Ecke gedrängt werde. Das ist insgesamt ein Vorteil in der Linken, ohne jetzt überbordend Werbung für meine Partei machen zu wollen. Aber das ist schon so, dass das sehr angenehm ist, weil das bei uns so wenig eine Rolle spielt. Sondern man wird einfach ganz normal als Mensch wahrgenommen und darauf nicht reduziert. Also dahingehend war das kein Kampf, aber es fällt mir jetzt teilweise auf, dass ich in Interviews sehr, sehr viel darüber gefragt werde oder dass Leute direkt davon ausgehen, dass ich mich ja verstärkt mit dem Thema Migration und Rassismusbekämpfung auseinandersetze. Ich meine, das tue ich natürlich, das tun wir als Linke alle, aber es ist tatsächlich in der Vergangenheit nicht mal ein Themenschwerpunkt gewesen.
Wir haben jetzt einiges gehört darüber, was Sie vielleicht an Themen von außen immer wieder übergestülpt bekommen. Wie sind Sie überhaupt in die Politik gekommen? Wie sind Sie überhaupt politisiert worden? Wurde zu Hause politisch diskutiert?
Ja, viel. Also besonders kam das von meinem Vater, der politisch sehr, sehr interessiert war, immer über das Weltgeschehen auch sehr sich informiert hat. Und da, klar, da haben wir viel politisch diskutiert. Und
Sie als Kinder durften auch, hatten eine Meinung, die Sie vertreten konnten?
Ja, auf jeden Fall. Das war bei uns ganz normal, ja.
Und dann ging es, für Sie war klar, ich trete in eine Partei ein. Ich meine, das hat dann ja doch noch eine ganze Weile gedauert.
Das stimmt tatsächlich. Also ich bin auch dann in meiner Jugend und während der Ausbildung war ich auch wirklich sehr mit meinem Studium beschäftigt. Und da habe ich das, ich bewundere das immer, wenn junge Leute das schon so mit während des Studiums in ganz jungen Jahren schon direkt wissen, was sie wollen und in eine Partei gehen und da sich engagieren. Das habe ich damals nicht gemacht. Ich bin da ein bisschen später hingekommen. Ich habe auch erst dann im Beruf auch Fuß gefasst. Von der politischen Ausrichtung her, das sagt man immer so, komme ich aus einem sogenannten SPD-Haushalt. Also wir waren immer der Auffassung, dass die SPD die Partei ist für die arbeitende Bevölkerung. Ich habe das dann damals auch, als ich dann wählen durfte mit 18, habe ich dann auch mit großer Überzeugung die SPD gewählt. War total froh über diesen Wechsel und bin dann leider auch sehr enttäuscht worden von der Politik der damals brot-grünen Bundesregierung. Dann war auch relativ schnell für mich klar, na gut, das ist es nicht mehr. Und als dann die Linke gegründet worden ist, dann wusste ich eigentlich sofort, das ist jetzt die neue politische Heimat. Und es hat dann noch eine Weile gedauert,
bis ich eingetreten bin. Das hat dann ja immer noch mal 10 Jahre gedauert.
Ja, na klar. Das hat noch eine Weile gedauert und es hat mich dann tatsächlich, das ist vielleicht nicht so feministisch, aber das hat mich damals tatsächlich motiviert. Mein Mann war schon vorher Mitglied in der Linken, war bei uns in Oldenburg, Oldenburg-Ammerland ist der Kreisverband, war da schon aktiv und hatte mich ein paar Mal mitgenommen und dann bin ich da auch eingetreten.
Weil ich hätte Sie sonst, weil wir hatten eben über Tierschutz, Verbraucherschutz gesprochen, hätte ich Sie sonst bei den Grünen eingeordnet.
Ja, das höre ich oft. Also es ist, ich finde ja, das sind natürlich, also Tierschutz ist sicherlich auch ein grünes Thema. Verbraucherschutz würde ich gar nicht unbedingt so sehr bei den Grünen verorten, weil es da ja vor allem um unterschiedliche Machtverhältnisse geht. Also
Wo, beim sicherlich Verbraucherschutz?
Auch. Hm? Beim Verbraucherschutz, ja, klar. Ja, beim Tierschutz letztendlich auch, aber beim Verbraucherschutz auch. Na klar, immer, also auch ein Thema will ich gar nicht irgendwie despektierlich über die Grünen sprechen, das was den Grünen auch wichtig ist. Aber für mich war die soziale Frage immer die entscheidende. Deswegen habe ich eigentlich nie darüber nachgedacht, bei den Grünen Mitglied zu werden.
Sind Sie ehrgeizig?
Ich denke, das kann man so sagen, ja.
Es
ist komisch, sowas über sich selbst zu sagen, finde ich. Aber ja, ich denke schon.
Wollen Sie Ministerin werden in einer rot-rot-grünen Bundesregierung?
Also ich bin jetzt als Vorsitzende, das ist jetzt meine Aufgabe und die mache ich jetzt mit Begeisterung und das, was dann eventuell irgendwann mal kommen mag, da wage ich noch gar keine Spekulation.
Mhm. Aber über eine eventuelle Koalition und dass die Linke sich da doch bereit macht, in Regierungsaufgaben zu treten, darüber wird ja nicht nur spekuliert, darüber.
Nö, das dann ja natürlich. Also das ist auf jeden Fall so, dass das für uns zumindest für die, würde ich sagen, eine große Mehrheit in der Partei eine Option ist, allerdings unter gewissen Voraussetzungen. Also das ist mir auch wirklich wichtig, dass wir als Linke nicht unsere Identität aufgeben, in Anführungszeichen, nur um mitregieren zu dürfen. Da werden wir unserem Auftrag nicht gerecht.
Wann fängt man denn an, eine Identität aufzugeben? Weil ich meine, also Stichwort Auslandseinsätze beispielsweise, gehört da die Identität?
Also wir haben an der Stelle tatsächlich programmatisch haben wir Grundlinien festgelegt, an denen wir nicht rütteln. Also wir sagen, wir gehen in keine Regierung, da steht im Programm so drin, die Aufrüstung mitmacht, keine Regierung, die Kampfeinsätze macht und keine Regierung, die Sozialabbau betreibt. Das ist programmatisch, sind das einfach Grundwerte und Grundfeste, die wir uns da gegeben haben. Das heißt, daran könnte man nur rütteln, wenn man das Parteiprogramm verändert, was ich ausdrücklich nicht gut finden würde. Mhm. Aber insgesamt ist es so, ich habe mal beim Thema Sozialabbau, das wäre wirklich, fände ich wirklich unerträglich, wenn eine Linke in einer Regierungsbeteiligung an der Stelle mitmachen würde, wenn hier an Sozialleistungen gekürzt wird. Das darf auf gar keinen Fall passieren.
Das kitzligere Thema ist ja wahrscheinlich dann NATO.
Also das ist ja das, was so oft jetzt auch gerade in Medien sehr viel nach vorne gestellt wird, dass das ein Punkt ist. In der Tat ist das ein Thema, was intern bei uns, wo es dann ein gewisses Meinungsspektrum gibt, um es mal so zu sagen. Und das sind Dinge, das sind Dinge, die wir dann natürlich intern auch klären müssen. Mhm. Wie wir, wenn denn die rechnerische Mehrheit da wäre für so ein Bündnis, wie wir damit umgehen. Aber ich glaube, dass die sozialen Fragen sehr, sehr entscheidend sind. Und da habe ich den Eindruck, dass SPD und auch Grüne sich wirklich noch deutlich bewegen müssen.
Weil die Regierungsbeteiligung für Parteien häufig eine Zerreißprobe ist. Mhm. Ne? Und ja, die wenigsten Parteien ja wirklich so aus so einer Koalition gestärkt herausgehen.
Das ist richtig. Und es ist, ich meine, die Linke ist ja aus einem Grund da. Und wir sind einmal da, weil wir sagen, wir stehen dafür, dass wir ein sozialeres Land bekommen. Und wir sind eben auch eine Friedenspartei. Im Parlament möchte ich sagen, sogar die Friedenspartei. Und an der Stelle dürfen wir uns nicht beliebig machen. Das halte ich für ganz entscheidend.
Es ist manchmal ganz schwierig, beliebig und Kompromiss. Wo ist denn da eigentlich die Grenze?
Hm. Ja, das ist in der Tat, ist das genau eine schwierige Frage. Aber ich bleibe jetzt mal bei dem Thema zum Beispiel Waffenexporte. Da sagen wir ja, Waffenexporte lehnen wir ab. Und wenn ich mir vorstelle, die Linke wäre in einer Regierung, die Waffenexporte genehmigt, insbesondere noch, also völlig unvorstellbar in Krisengebiete, wie das ja teilweise geschieht, das wäre für mich eine klare Aufgabe unserer friedenspolitischen Identität und das dürfen wir nicht unterstützen.
Amina Mohamed Ali, die letzten Minuten. Freuen Sie sich auf den Wahlkampf?
Ja.
Ja?
Ja.
Oh Gott.
Ja. Nee, Wahlkampf ist toll. Also
Warum ist das toll?
Das bringt viel Spaß. Also es ist eine Zeit, in der man natürlich sehr aktiv ist, wo man viel, viel intensiv mit Menschen auch ins Gespräch kommt und wo man dafür öffentlich, also lauter noch als sonst, auf Plätzen, auf Plakaten dafür werben darf, wofür man steht und was man erreichen möchte. Das finde ich toll.
Oder streiten muss. Also man muss da ja sicherlich auch viel streiten. Streiten Sie gern?
Also streiten in dem Sinne nicht, aber ich führe gern Debatten und ich versuche sehr gern mit Begeisterung Menschen zu überzeugen davon, dass die Linke gute Politik macht dafür.
Wobei entspannen Sie? Ich meine, es macht Ihnen Spaß, da muss man vielleicht gar nicht entspannen, aber wenn Sie dann doch mal entspannen müssen, wo müssen Sie entspannen oder wo können Sie entspannen?
Ach, ich mache Musik, das mache ich, da kann ich sehr entspannen, das mache ich gern, ich bin Sängerin. Das ist eine Sache, die mir große, große Freude bereitet und ansonsten, ich treffe mich gern mit Freunden, ich lese gern.
So, das darf ich das Singen nochmal aufgreifen? Wo singen Sie?
Ich bin zusammen mit einem Gitarristen in einem Duo, das machen wir schon seit vielen Jahren. Jetzt natürlich komme ich klar, nur noch selten dazu, aber das setzen wir immer noch fort und wenn ich dann im Wahlkreis in Oldenburg bin, dann treffen wir uns auch und machen zusammen was.
Also noch eine andere Seite kennengelernt von Amina Mohammed Ali. Dankeschön für den Besuch hier.
Ja, dankeschön.